Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast, ist zurück mit einer weiteren Ausgabe der National League Talk, die 5. Ausgabe. Und wir entschuldigen uns schon im Voraus, dass wir die März-Ausgabe ausgelassen haben. Dafür heute im April sind wir mit spannenden Themen zurück. An meiner Seite Valentin Dacker. Schön, bist du wieder mit dabei.
Hallo, ciao Roman.
Und auch ich bin wieder dabei. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten ganz einfach. Gibt einiges zu besprechen. Einerseits sind noch die Playoffs in vollem Gange, respektive der Final beginnt am Samstag in dieser Woche. Und trotzdem gibt es viele Nebenschauplätze, die noch fast interessanter sind. ja, absolut. Wie wollen wir anfangen? Ich würde mal sagen, am Montagabend gab es eine gewisse Medienmitteilung, die an sehr viele Medien verschickt wurden. Darin war ein Statement von Patrick Fischer abgegeben, wonach er sich quasi dazu geäußert hat, dass er ein Covid-Zertifikat gefälscht hat während den Olympischen Winterspielen in Peking, um nach China einreisen zu dürfen. Er wurde dafür auch schon sanktioniert und die Buße ist bezahlt. Aber jetzt kam es noch ans Tageslicht. Das war bisher nämlich nicht bekannt. Vielleicht willst du, Valentin, gerade noch etwas ausführen. Du hast ja dazu auch schon deine Recherchen gemacht.
Ja, also Patrick Fischer, das Vergehen liegt ja jetzt fast 4 Jahre zurück. Das war anlässlich der Olympischen Spiele in Peking 2022. 2022 waren wir in der Mitte der Covid-Zeit, der Corona-Zeit. Und für die Einreise nach China gab es 2 Möglichkeiten. Nämlich, man musste in eine 3-wöchige Isolation gehen, um nachweisen zu können, dass man eben Covid-frei ist. Oder wenn man dies nicht tun wollte, musste man sich impfen lassen. Es gab 2022 einige Sportlerinnen und Sportler, die den Weg über die Isolation gewählt haben. Eine Skifahrerin, glaube ich, aus der Schweiz beispielsweise. Und alle anderen Sportler und alle anderen Trainer haben den Weg über die Impfung gewählt. Und Patrick Fischer hat damals die Impfung nicht machen wollen, aus persönlichen Gründen. Und er hat auch den Weg über die Isolation nicht gewählt, sondern er ist einfach eingereist und er hat sich ein Covid-Zertifikat gekauft. Das gab es offensichtlich während dieser Zeit. Über den Messenger-Dienst Telegram konnte man gefälschte Covid-Zertifikate kaufen. Und er ist dann damit nach China gereist. Das Ganze ist dann aufgeflogen. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt. Und wie du es vorhin gesagt hast, Roman, es kam zu einer Buße. Zu einer Buße in der Höhe von 39.000 Franken knapp. Er wurde verurteilt zu 80 Tagessätzen, die gemäß dem Einkommen dann zusammengelegt werden. Und eben am Montag kam dann dieses Statement von Patrick Fischer. Er hat über eine Videonachricht hat er zugegeben, dass das passiert ist, dass das so ist. Und er hat, und das ist das, was ihm dann letztendlich zum Verhängnis geworden ist, er hat gesagt, er habe sich sonst niemals rechtswidrig verhalten und er bitte um Entschuldigung. Und dann, vielleicht kannst du dazu etwas ausführen, dann ging die riesige Presse- und Medienarbeit los.
Ja, und wie sie losging, also ich glaube von Montagabend bis, oder sagen wir mal von Dienstagmorgen bis Mittwochabend in dieser Woche waren die Medien nur so voll von Patrick Fischer Meldungen. Also immer wieder wurden Artikel rausgehauen. Einige, man hat auch in den Kommentaren gesehen, einige befinden es schon als Hetzjagd der Medien. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Patrick Fischer hat ja diese Information auch selbst preisgegeben, aber off record, also nicht währenddem aufgenommen wurde. Es war offenbar bei einem Mittagessen mit dem Schweizer Radio und Fernsehen. Offizielle Partner natürlich des Schweizer Eishockey-Nationalteams, die auch sämtliche Testspiele, Länderspiele und Welt, ja, und Spiele von den Weltmeisterschaften übertragen. Und ja, SRF war der Erste, der es wusste, oder der erste Journalist von SRF war quasi der, der das wusste. Und dann geht es halt auch wahrscheinlich bei den Medien ums Abwägen, weil Patrick Fischer ist ja eine öffentliche, bekannte Person als Nationaltrainer. Vor allem in einer Sportart wie Eishockey wäre es jetzt irgendwie, ja, wie sagt man in der Schweiz, Hornussen oder sowas, würde das kein Mensch interessieren wahrscheinlich. Aber es war halt ja in der Sportart, die neben Fußball in der Schweiz ein hohes Gewicht hat. Und schlussendlich pflegt ja auch Patrick Fischer auch immer zu sagen, wie wichtig ihm das Team sei, wie wichtig ihm die Werte sind, dass ein Team verkörpern muss, wie wichtig er das von den Spielern einfordert. Und aber jetzt eben andererseits es selber dann halt wie in diesem Fall vor 4 Jahren nicht getan zu haben. Wirft natürlich jetzt ein bisschen, ja, ein dunkles Licht auf ihn natürlich, jetzt noch schön vor der Eishockey-Weltmeisterschaft. Aber was wollte SRF anders tun? Sie mussten es fast publizieren, weil ich habe mir nur Folgendes vorgestellt. Das schlimmste Szenario wäre gewesen, es würde an der Weltmeisterschaft auskommen. Plötzlich irgendwie irgendjemand verplappert, oder vielleicht auch er in den Emotionen oder was weiß ich. Wenn er nochmal irgendwie auf etwas in seiner vergangenen 10-jährigen Karriere als Nationaltrainer angesprochen wird und dann fällt es plötzlich raus. Und plötzlich merkt man, okay, was ist da jetzt los? An einem Heimturnier, wohlbemerkt. Und vielleicht, ja, wäre es dann schon das zweite Mal gewesen, dass er davon gesprochen hat, unbewusst vielleicht auch. Man weiß es ja nicht, ich will ihm das nicht vorwerfen oder unterstellen, aber es wäre ja eine Möglichkeit. Aber was wäre gewesen, wenn jetzt das SRF auch davon wusste, aber es wird dann erst an der WM publik oder nach der WM? Dann hätte doch der Journalist beim SRF einen riesigen Schaden, der würde wahrscheinlich auch in den Medienwelt zerrissen werden, warum er das quasi unter den Teppich gekehrt hat. Oder was meinst du dazu?
Ja, das ist wirklich die große Frage. Oder? Was du vorhin gesagt hast, es war eigentlich während einem Mittagessen, also in dem Sinne war es ein bisschen off the record. Und ich habe das ein bisschen recherchiert, das ist medienpolitisch eine hochspannende Frage. Was genau ist off the record? Also rein definitorisch ist eben off the record nicht einfach, ja, wenn man Mittagessen geht zusammen und ein bisschen zusammen plaudert, sondern rein definitorisch muss man off the record vorher abmachen. Und beide Seiten müssen dem zustimmen, dass das Gespräch, was nun folgt, eben off the record ist. Diese Abmachung gab es offensichtlich nicht. Darauf beruft sich der SRF-Journalist im Moment auch. Und deswegen ist er eben zum Schluss gekommen, dass das eine Information ist, die er weiterverwenden darf, auch ohne gegen die ethischen und gegen die journalistischen Grundsätze zu verstoßen. Die Frage ist natürlich schon sehr interessant, die Frage, die du aufwirfst, hätte er da einfach auch schweigen können? Der Journalist selber argumentiert, nein, ich hätte nicht schweigen können, weil was wäre dann gewesen, wenn es dann plötzlich trotzdem rauskommt und ich habe nichts gesagt, dann hätte ich mich eigentlich zum Mitwisser gemacht. Das ist aus meiner Sicht eine Argumentation, die man fahren kann. Aber auch dem gegenüber könnte man theoretisch auch die andere Argumentation fahren. Also man könnte aus Sicht des SRF auch sagen, ja gut, der hat das während dem Mittagessen gesagt, da waren jetzt zwei oder drei Personen vorhanden. Wenn das irgendwann mal einen Monat später trotzdem rauskommt, dann haben wir uns eben nicht mehr erinnert an das Mittagessen und an das auch nicht. Und dann hätte man immer noch argumentieren können, das sei off the records gewesen. Also ich glaube, der Rufschaden für das SRF, der war überschaubar zu diesem Zeitpunkt. Aber rein juristisch und journalistisch, ethisch hat er wahrscheinlich korrekt gehandelt. Auch wenn man sagen muss, ich habe das heute ein bisschen recherchiert, das SRF ist in dieser Geschichte ziemlich hart am Wind gesegelt und hat sich dann dafür entschieden, diesen Wind auch auszunutzen und zum Sturm werden zu lassen.
Ja, ich habe auch mitbekommen, dass das Mittagessen offenbar schon im März stattfand, oder? Ich glaube, das war auch noch was.
Ja, richtig,
und dann hat
das
man
war
nachrecherchiert und genau, und bis dann auch das Urteil, glaube ich, von der Staatsanwaltschaft dann an die Medien ging, weil ja, aus öffentlichem Interesse darf man das wahrscheinlich irgendwie vielleicht noch publizieren. Das muss aber die Staatsanwaltschaft wissen, was sie publizieren oder weitergeben dürfen in diesem Fall. Ja, aber eben schlussendlich ist es halt jetzt passiert, oder? Also ändern kann er es eh nicht mehr. Was ich dann aber wiederum schwieriger finde, ist die Reaktion des Schweizer Eishockeyverbandes. Zuerst am Montagabend stützt man Patrick Fischer über alle Ebenen, man stärkt ihn den Rücken und sagt, die Angelegenheit sei abgeschlossen. Dann 48 Stunden später, nicht Sekunden, Stunden, Sekunden wäre ja schön, Stunden später, nach dem Medienecho bricht man ein. Vielleicht nicht unbedingt wegen den Medien, vielleicht wurde dann plötzlich der Druck der Sponsoren noch zu groß. Vielleicht war dann eben auch die zweite Analyse, die eben noch ergeben hat, dass Patrick Fischer zum Zeitpunkt seiner Verurteilung für das Fälschen des Covid-Zertifikats auch schon mal verurteilt war. Er war ja vorbestraft auf Bewährung offenbar. Also er war auf Bewährung, so steht es im Urteil. Und ja, wie gesagt, da hat er natürlich auch im Interview gesagt, er hat sich ja sonst nichts zu Schulden kommen lassen. Aber das stimmte ja eigentlich auch nicht in diesem Sinne. Ich weiß nicht, ob das dann auch den Ausschlag gab, für den Verband nochmals über die Bücher zu gehen. Vor allem, weil er sonst gerade gar nicht in der Presse sonst zu lesen war. Zudem kam noch dazu, dass ja der internationale Verband, der IIHF, der die Weltmeisterschaften organisiert, auch noch eine Untersuchung eingeleitet hat. Also im schlimmsten Fall hätte der IIHF Patrick Fischer auch einfach sperren können für die WM. Was hältst du von diesen Argumenten?
Also wie ich es vorhin gesagt habe, ich habe etwas recherchiert und ich habe die ganze Sache mit Kai recherchiert. Also muss ich vorausschicken, ich kann nicht verifizieren, ob all das, was ich recherchiert habe, wirklich der absoluten Wahrheit entspricht. Aber wenn das, was recherchiert wurde, wirklich so ein Gesamtbild ergeben kann, dann stimmt das aus meiner Sicht recht gut. Also die Geschichte fängt eben vor einem Monat an, als dieses verhängnisvolle Mittagessen stattgefunden hat. Und dann hat SRF offenbar Patrick Fischer und wohl auch die Medienstelle des Verbandes darüber informiert und ihnen zwei Tage Frist gegeben, sollen sie ihnen zwei Tage Frist gegeben haben zum Reagieren. Und diese Frist sei beidseitig ungenutzt verstrichen. Das ist aus meiner Seite der erste dramatische Fehler. Ich meine, wenn so etwas ans Tageslicht kommt, dann muss man zwingend vom Verband her und auch von Patrick Fischer sofort professionell reagieren wollen und nicht schweigen. Denn Schweigen wird die ganze Geschichte nicht mehr retten. Also man hätte wahrscheinlich schon da sehr offensiv kommunizieren müssen. Dann ist es eben relativ lange gegangen, bis die Staatsanwaltschaft das Gesuch behandelt hat, das Gesuch um Herausgabe des Urteils. Und es ist offenbar, wenn man der Recherche glauben will, ist das Urteil letzten Freitag dann ans SRF gesandt worden. Und das SRF hat dann auch wieder Patrick Fischer und die Medienstelle offensichtlich des Verbandes informiert. Und dort ist vermutlich der zweite dramatische Fehler begangen worden. Offenbar haben der Verband und Patrick Fischer zusammen beschlossen, dass man die Vorwärtsstrategie fährt und Patrick Fischer ein Geständnis ablegen lässt. Und dieses Geständnis war ganz offensichtlich nicht ganz richtig. Oder das Geständnis umfasste ja den Tatbestand, dass eben dieser Betrugsfall stattgefunden habe, dass das Covid-Zertifikat gefälscht worden sei. Aber er sagte in diesem Geständnis den wahrscheinlich im Nachhinein sehr verhängnisvollen Satz, er habe sich sonst nie irgendetwas gegen das Gesetz zu Schulden kommen lassen. Und das war ganz offensichtlich falsch. Auch wenn selbstverständlich die Geschwindigkeitsübertretung mit dem Fälschen des Covid-Zertifikats inhaltlich überhaupt gar nichts zu tun haben, ist es aber trotzdem eben falsch, dass er keine Gesetzesübertretung begangen hat, weil diese Gesetzesübertretung, die gab es dann. Und ja, ich meine, vermutlich hat sich die Sache dann derart entwickelt, wie sich halt solche Dinge immer entwickeln. Du hast es vorhin gesagt, Roman, die Medien haben während 48 Stunden eigentlich kaum mehr über irgendetwas anderes berichtet als über die Historia und die Causa Patrick Fischer. Und wenn sämtliche Journalisten immer die nächste Information suchen, damit sie als Erste mit dieser Information an die Öffentlichkeit gelangen können. Das ist ja das Spiel der Medien. Dann kriegt man es nicht mehr in den Griff. Und das dürfte wohl der Umstand gewesen sein, weshalb der Verband 48 Stunden später die Reißleine gezogen hat und Patrick Fischer fristlos entlassen hat. Aber ja, nochmal, die ganze Geschichte fängt selbstverständlich mit der Fälschung des Zertifikats an. Da nahm das Unheil seinen Lauf. Aber in den letzten 3-4 Wochen haben wohl beide Seiten, sowohl der Verband wie auch Patrick Fischer, kommunikativ 2-3 Fehler begangen, die dann letztendlich zu diesem Eklat und zu dieser Entlassung geführt haben.
Vor allem ist es ja auch jetzt nicht nur ein persönlicher Rückschlag für Patrick Fischer, es ist auch ein Rückschlag für Schweizer Eishockey. Weil Patrick Fischer hat ja in den letzten 10 Jahren enorm viel aufgebaut. Klar, er wäre nach dieser WM wäre er sowieso abgetreten. Aber trotzdem, es wirft Fragen auf, viele Fragen sogar. Vor allem eben, ich meine, die Frage, die sich auch mir zum Beispiel stellt, wusste der Verband wirklich vorher nichts davon? Ich kann mir schon vorstellen, dass die erst, als sie informiert wurden nach dem Mittagessen, dass sie erst von da an wussten oder als es Patrick Fischer da gesagt hat, dass sie von da an eigentlich wussten, was er gemacht hat. Weil normalerweise ist ja immer, wenn Medien vor Ort sind mit, sei es auch off the record, die Medienstelle oder der Medienchef des Verbandes ist eigentlich immer mit dabei. Also eigentlich musste man von da an, von was war das irgendwann im März, musste man schon Kenntnis davon gehabt haben. Dass man das aber dann einfach, ja, wir lassen es jetzt einfach mal so sein. Also ich weiß es nicht. Wirft für mich sehr viele Fragen auf, vor allem wenn man das halt auch immer Ehrlichkeit und Wille und Ehrgeiz auch von jedem Spieler einfordert, damit sie auch wirklich an den Weltmeisterschaften und Länderspielen und alles auch dabei sind. Und dann, es passt einfach irgendwie nicht. Also der Verband musste reagieren, spätestens hätte der IHF wahrscheinlich reagiert.
Ja, ja, ziemlich sicher. Der IHF hat ja auch schon angekündigt gehabt, dass er eine Untersuchung einleiten würde. Also die ganze Geschichte, die war schon unterwegs und die hätte sich kaum mehr verhindern lassen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat auch der Schweizerische Olympische Verband angekündigt, dass er Schritte einleiten will, hat, glaube ich, Patrick Fischer ziemlich offen kritisiert. Also ja, auch das ist eine Geschichte, die sich nicht hätte aufhalten lassen. Und da, ja, da kommt immer wieder die Frage, eigentlich muss die Privatsphäre eines jeden Menschen geschützt werden. Das ist der Grundsatz. Es gibt aber eben ein Aber. Wenn Leute im Rampenlicht stehen und das Rampenlicht auch suchen, dann wird offenbar argumentiert, auch das wieder gemäß der Recherche, die ich da gemacht habe, dass es ein größeres öffentliches Interesse gibt und dass die Öffentlichkeit eben auch wissen darf, ob die Person sich juristisch und auch ethisch, moralisch korrekt verhalten hat. Und drum, auf diesem Grundsatz beruhen dann letztendlich alle Nachforschungen, die da getätigt worden sind und die dann letztendlich zu diesem Ergebnis geführt haben. Es ist für alle eigentlich ein Scherbenhaufen. Und ich muss ehrlich sagen, Patrick Fischer tut mir wahnsinnig leid. Er hat einen Fehler begangen, er ist dafür auch bestraft worden. Und jetzt ist die ganze Sache wirklich sehr extrem aus dem Ruder gelaufen.
Ja, und vor allem, er kann es ja nicht mehr reparieren, den Schaden. Das ist ja auch noch was. Also er trägt das ja jetzt mit sich rum. Die Medien wissen, wenn jetzt Patrick Fischer irgendwo wieder eine Anstellung bekommen sollte, dann werden die Medien sowieso wieder draufgehen. Oder? Also das ist wieder ein gefundenes Fressen. Also ich gehe schwer davon aus, dass Patrick Fischer jetzt zumindest sicher eine Zeit lang nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen wird. Das habe ich einfach so im Gefühl. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, vor allem halt auch, um seine Privatsphäre auch ein bisschen zu schützen.
Ja, es ist eine traurige Geschichte. Insgesamt kann man, glaube ich, so sagen. Und man kann allen Beteiligten nur das Beste wünschen, selbstverständlich eben jetzt auch der Eishockey-Nationalmannschaft und dem designierten Nachfolger von Patrick Fischer, Jan Gadio, der jetzt übernimmt.
Genau, also er hat ja schon übernommen.
Was denkst
mit der
du?
Woche. Also,
ja.
Ja, also gut, schlussendlich, er war ja oft auch schon dabei, oder? Also er ist ja schon im Verband. Es ist jetzt nicht so, dass er, also klar, er wird neu Nationaltrainer oder ist jetzt halt schon Nationaltrainer neu, aber schlussendlich die Spieler spielen. Also da habe ich jetzt keine Bedenken. Klar trifft es die auch, weil die haben ja 10 Jahre oder was weiß ich alles mit Patrick Fischer verbracht. Schlussendlich habe ich gehört, dass die Spieler aktuell noch ein Interviewverbot haben. Halt einfach aufgrund der Aktualität sehr wahrscheinlich, dass man da nichts irgendwie rauslässt, was nicht über den Medienchef geht, oder? Aber ja, schlussendlich an der WM ist dann die Frage, ob dann auch vielleicht Jan Gadio noch befragt wird dazu. Wer weiß. Das wird sich dann alles weisen, aber ich gehe davon aus, die Spieler werden das wegstecken bis dahin. Dafür sind sie eigentlich Profi genug. Aber klar, auch ich wünsche natürlich allen Beteiligten nur das Beste und dass dass es ruhiger wird jetzt um den Verband.
Absolut. Also das muss ja wirklich das absolute Ziel sein, dass es jetzt um den Verband, dass jetzt Ruhe einkehrt und dass die Spieler sich seriös auf diese WM dann auch vorbereiten können. Aber was denkst du? Wie wird die WM ablaufen? Wie wird die WM ablaufen für die Spieler? Was meinst du?
Also Viertelfinale ist ja sowieso Pflicht. Und ich denke, das ist auch durchaus machbar. Die Schweiz redet ja eigentlich immer mindestens Viertelfinale, aber warum auch nicht? Ich meine, sie wollen Gold, das ist ja immer schon ihr Ziel. Sie standen jetzt was, viermal im WM-Finale und die letzten zwei Jahre und es hat nicht geklappt. Irgendeinmal muss es ja klappen, aber die Frage ist halt dann auch, wie sehr wird jetzt diese Causa Fischer dann noch in den Köpfen der Spieler sein, weil dorthin können wir alle nicht reinschauen. Das wird vor allem mental sicher eine Herausforderung. Aber eben, man muss einfach mal abwarten, sicher wie die Spiele gehen. Also Viertelfinale wird sicher erreicht, sage ich. Halbfinale kann auch möglich sein. Kommt ja auch noch auf die Spieler der anderen Teams drauf an, wer da alles noch kommt. Und was denkst du, wie wird die Schweiz abschneiden?
Also ich denke, die Causa Fischer wird jetzt da nicht die großen Änderungen bringen. Weil ich denke, Jan Katjo war ja schon bisher Assistenztrainer, er kennt die Mannschaft, er hat die Mannschaft auch mit Patrick Fischer zusammen mitgeführt. Er hat ja auch die Vorbereitung mitgemacht mit der Mannschaft. Er kann jetzt auch die letzten vier Wochen in der Vorbereitung mitmachen. Also ich denke, da sind alle Profis genug, dass das keine Rolle mehr spielen wird und aus meiner Sicht auch keine Rolle mehr spielen darf. Also ich finde, man muss das wirklich so sehen und so abhandeln, wie es eigentlich ist, nämlich, dass es eben keine Rolle spielen wird. Also ich glaube, wie du sagst, Viertelfinale ist eigentlich Pflicht und alles, was dann hinterher kommt, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wer der Gegner im Halbfinale und auch im Finale sein wird. Und im Vergleich zu Olympia haben ja die größten Nationen ihre besten Spieler wahrscheinlich nicht dabei, weil die in der NHL in den Playoffs verpflichtet sind. Also es wäre ein schönes Märchen, wenn man in der Schweiz jetzt Weltmeister würde.
Das ist doch ein guter Schlusspunkt, um dieses Thema abzuschließen.
Absolut.
Kommen wir zum nächsten. Das betrifft wieder mal unseren Club, den SC Bern. Vielleicht, ich nehme an, du hast sämtliche Statistiken herausgesucht. Willst du da mal kurz einen Überblick geben, was da im Play-in genau passiert ist?
Ja, also in den Play-ins war wirklich nicht viel los. Man hat zwar die erste Runde gegen Biel noch knapp überstanden, hat die dritte Partie die zweite Partie gewonnen und mit einem Tor mehr, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die zweite Runde der Play-ins erreicht. Und dann in der zweiten Runde der Play-ins hat man gegen Rapperswil gespielt und dort verloren. Man hatte am Schluss eigentlich keine Chance. Es kam in Rapperswil zu einem Spiel, das wirklich zum Vergessen ist. Auch der abtretende CEO Mark Lüthi ist, glaube ich, ein paar Minuten vor Schluss weggegangen, hat sich ausgeklinkt aus der ganzen Geschichte, weil der SCB einfach nirgends mehr war. Es war der unschöne Schlusspunkt, aber irgendwie auch der logische Schlusspunkt einer komplett verkorksten Saison.
Ja, und Da hast du auf jeden Fall recht. Also mit dieser Leistung hätten wir die Playoffs nicht verdient gehabt. Da bin ich ganz ehrlich, weil es war einfach eine schlechte Saison. Und die Fans haben ja auch ein Machtwort gesprochen. Es gab ja diese, wie sagt man den, diese Banner oder diese Plakate in der Fanszene im letzten Spiel in Rapperswil. Ging unter anderem gegen den Sportchef Martin Plüss, dass er als Spieler top war, als Sportchef flop. Und was wohl der nächste, wer wohl der nächste Sportchef sein wird. Also wirklich eine Anspielung auf die Personalstruktur des SCB in den letzten Jahren. Man hat seit dem Andrew Abbott da war, der kam 2021, blieb bis 2024 Sportchef. Dann in diesem Zeitraum kam Martin Plüss schon als Berater dazu. Und man trennte sich dann Ende Saison von Andrew Abbott. Dann hat Martin Plüss Patrick Bertschi installiert als General Manager für die erste Mannschaft. Das ging eine Saison gut, dann musste auch er gehen. Er hat einerseits zu verantworten die Goalie-Frage, einen eigenen Torhüter, der Ambri dem SCB vorgezogen hat. Er hat auch die Geschichte um Dominik Cahun auch mit zu verantworten, unter anderem auch mit dem Trainer Jussi Tappola zusammen. Dann musste eben auch Bertschi gehen und zu Beginn dieser Saison kam dann Diego Piccecci, eigentlich noch ein recht ungeschriebenes Blatt, wenn man vor allem das anschaut in Sachen Sportchef-Aufgaben. Kam nach Bern und hat eigentlich die Rolle von Bertschi fast 1-2-1 übernommen. Außer die Bezeichnung hat geändert, der war dann offiziell Leiter National League, wobei diese Bezeichnung auch etwas speziell war, als Leiter National League betitelt zu werden, obwohl er ja eigentlich beim SC Bern angestellt ist und nicht in der National League. Das warf dann für mich schon gewisse Fragen auf und ja, schlussendlich hat man dann im März, glaube ich, oder Februar war das, entschieden, nachdem ja Marc Lüthi auch seinen Rücktritt als CEO und als Mitbesitzer bekannt gegeben hat auf Ende dieser Saison, dass man sich dann von Diego Piccecci trennt. Also ich habe das Gefühl, dass da der designierte CEO Jürg Fuhrer, der am 1. Mai seine Aufgaben offiziell antreten wird, dass er da schon ein bisschen gewirkt hat, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt.
Ja, auch hier müssen wir, wie vorhin bei den Recherchen zum Fall Fischer sagen, es sind Recherchen, es sind zum Teil Interpretationen. Wir können jetzt nicht sagen, was jetzt wirklich stimmt und was klar und was falsch ist und was richtig ist. Die eine zentrale Frage ist schon die du stellst. Welche Rolle spielt der designierte neue CEO Jürg Fuhrer in der ganzen Geschichte? Meine Meinung dazu hat sich ein bisschen gewandelt. Als Diego Piccecci abgesetzt worden ist, das war Ende Januar, dachte ich schon noch, dass Jürg Fuhrer eine Rolle gespielt hat, weil er sich dann auch aktiv in die Kommunikation eingebracht hat. Also er hat aktiv die Entlassung auch von Diego Piccecci gut geheißen. Man hat ihn gehört. Jetzt ist er schweigsam. Jetzt hat er nichts mehr dazu gesagt. Und faktisch muss man schon ein bisschen sagen, es herrscht ein Interregnum beim SCB. Weil faktisch ist Marc Lüthi noch bis Ende April im Amt und Jürg Fuhrer übernimmt am 1. Mai. Dass Marc Lüthi als abtretender CEO sich nicht mehr in die zukunftsträchtigen Geschichten einmischt, ist völlig richtig und auch völlig nachvollziehbar. Also, dass er dazu nichts zu sagen hat, ist aus meiner Sicht relativ offensichtlich und klar. Und dass ein CEO, der ja eigentlich noch nicht in Amt und Würden ist, also Jürg Furrer, grundsätzlich auch nicht jeden Tag überprüfen kann, was da seine Leute so machen, ist auch logisch. Also zusammengefasst, ich dachte am Anfang, Jürg Furrer habe eine aktivere Rolle gespielt. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Und zwar zusammenfassend aus zwei Gründen. Erstens, er ist noch nicht im Amt und dass man derart weitreichende Entscheidungen fällt, wie man entlässt aus laufenden Verträgen unter Sander und Vermin, also dass man da als noch nicht im Amt bestehender CEO das mitträgt und mitentwickelt hat, das würde mich sehr, sehr überraschen. Und auch der zweite Grund führt dazu, dass es mich überraschen wird, wenn Jürg Furrer dazu eine Rolle gespielt hat, ist, Jürg Furrer wird ganz anders beschrieben als diese, man muss es wahrscheinlich so nennen, leicht machiavellistischen Vorgänge, die jetzt sich in diesem Interregnum etabliert haben. Jürg Furrer wird als sozialer Mensch, der Menschen liebt und der mit den Menschen versucht, das Beste zu erreichen, beschrieben. Dass man jetzt ohne wirkliche Not auch Geld noch verliert, indem man unter Sander und Vermin entlässt, das würde mich überraschen, wenn das zu einer Handschrift von Jürg Furrer gehören würde. Und deswegen komme ich ein bisschen zur Schlussfolgerung. Es ist ein Interregnum. Also Mark Lüthi mischt sich sicher nicht mehr in die Entscheide für die Zukunft ein. Jürg Furrer ist noch nicht da. Und was passiert immer mal wieder in solchen Zeiten, und da ist der SCB natürlich nicht einzig, aber jetzt offensichtlich auch in dieser Position, in Zeiten, wo es keinen Chef gibt, der aktiv mitwirken kann, fängt die Geschichte mit den Ellbogen an. Die Leute, die noch da sind, versuchen sich eine Machtposition zu erarbeiten und gewinnen tun in aller Regel jene, die in dieser Zeit die größte Macht haben. Und es scheint hier, dass die größte Macht im Moment im Bereich der sportlichen Führung liegt, also im Bereich von Plus und Signer. Aber ja, auch das sind alles Hypothesen. Wir werden wahrscheinlich auch nie erfahren, wie es wirklich gewesen ist.
Aber was wir eigentlich mal erfahren sollten, ist, ob jetzt, also irgendeine Kommunikation muss es ja mal geben. Ich meine, das mit Unter Sander und Vermin ist jetzt schon über eine Woche alt. Es kursieren Gerüchte, klar, sie sagen mal, wir kommunizieren, wenn alles in trockenen Tüchern ist, verstehe ich ja noch. Aber man könnte ja zumindest, ich meine, wenn schon die Gerüchte aufkommen, hätte man zumindest, ja, ich meine, das war ja schon im Vornherein dem Spieler wahrscheinlich klar, wenn die Gerüchte rausgehen. Zum Beispiel jetzt im Fall Untersander oder Vermin, sie müssen beide einen neuen Club suchen. Die wussten ja, dass sie das müssen, aber dann hätte man der SCB zumindest kommunizieren müssen, der SCB trennt sich von Ramon Untersander und Joel Vermin. Die Gründe sind dies und dies. Kann auch Neuausrichtung oder irgendwas sein. Man muss gar nicht groß irgendwie einen Grund suchen. Und man kann irgendwie noch dazu schreiben, es wird für die beiden Spieler eine Lösung gesucht. Da kann man immerhin etwas abschätzen. Okay, es wird eine Lösung gesucht, wahrscheinlich in Form eines Spielertausches oder in Form einer Abfindung für die letzten Vertragsjahre. Aber einfach nichts zu kommunizieren ist einfach schlecht. Oder ja, wie siehst du das? Weil ich habe ja auch schon gehört, offenbar wird der SCB diese Woche etwas kommunizieren. Jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ist Donnerstag, morgen ist Freitag, ist der letzte Tag in der Woche, in der noch etwas kommuniziert werden kann. Also ich weiß nicht, was da los ist im Moment.
Ja, und ich glaube, das werden wir auch nie wissen. Also aus meiner Sicht hat der SCB hat die Kommunikationshoheit verloren. Komplett verloren. Er wird von Gerüchten getrieben. Die kommen immer wieder auf. Und das Fatalste an der ganzen Geschichte finde ich schon, er wird von Gerüchten getrieben, die er selber produziert hat. Und die man hätte vermeiden können und die man hätte auch korrigieren können, wenn sie denn rausgekommen sind. Oder man kann ja immer noch zugunsten der aktuell Verantwortlichen beim SCB festhalten, dass sie noch blauäugig gedacht hätten, ja, die ganze Geschichte käme nicht ans Licht. Das könnte man jetzt noch erwarten, dass sie das gedacht haben. Aber jetzt ist das schiefgegangen, jetzt ist es ans Licht gekommen und sie tun immer noch nichts. Also es wird immer noch nichts kommuniziert und mit jedem Tag, wo nicht kommuniziert wird, geht die Gerüchteküche, zieht die weitere Kreise und wird den Schaden noch vergrößern. Und ja, ich habe auch gehört, das hat, glaube ich, Telebern hat das publiziert, letzten Donnerstag war es, glaube ich, dass diese Woche gegen Ende der Woche noch kommuniziert werden soll. Und ja, eben, wie du sagst, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag und an das, was uns der SCB bisher kommunikativ gewöhnt hat, darf man wahrscheinlich mit Fug und Recht davon ausgehen, dass auch der Freitag ungenutzt verstreichen dürfte. Und irgendwo finde ich auch, oder die Ansage war ja, wir kommunizieren, wenn wir etwas zu sagen haben. Aber der SCB hat wahnsinnig viele offene Baustellen. Ich meine, bis jetzt hat er nur Leute entlassen, er hat nur Spieler ziehen lassen, er hat quasi keine neuen Verpflichtungen. Ich habe es mal irgendwie zusammengezählt, es sind jetzt im Moment 10 oder 11 Spieler, die den Club verlassen und 4, die angekündigt worden sind, dass sie kommen. Das ist schon ein Delta von so 6 oder 7 Spielern. Es fehlt ein Trainer, es fehlt eigentlich alles. Beim SCB, die Goalie-Frage ist auch nicht geklärt. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man bis morgen Freitag alles zusammen hat und alles auf den Tisch legen kann. Also drum. Meine Hypothese ist, morgen Freitag kommt auch nichts oder mindestens nicht wahnsinnig viel. Und das ist aus meiner Sicht das Fatalste im Moment an der Geschichte. Der SCB wird dann seine Kommunikationshoheit noch stärker verlieren. Und das wäre ja noch das eine, wenn man die Kommunikationshoheit nicht mehr hat, aber in der heutigen medialen Welt, auch mit Social Media, dann gibt es Gerüchte und die werden sofort rumgeboten und alle Medien stürzen sich auf diese Gerüchte und bauen sie noch ein wenig aus. Und das dann wieder einzufangen, das ist mit zunehmender Dauer ein Ding der Unmöglichkeit. Leider, leider, leider.
Ja, ich glaube, es bleibt halt wirklich nur abzuwarten, bis etwas kommuniziert wird.
Ja.
Weil solange es ja nicht offiziell ist, ist es nicht offiziell. Aber klar, das mit unter Sander ist ja eigentlich schon offiziell, obwohl es nicht offiziell vom Club mitgeteilt wurde, aber Ramon unter Sander hat sich in einem Interview schon dazu geäußert, offenbar. Und das hat auch sein Agent so kommuniziert. Das wird nicht einfach kommuniziert, wenn es nicht so wäre. Ja, da müssen wir halt jetzt einfach abwarten und Tee trinken.
Ja, ganz genau. Ja, da kommen wir doch zum letzten Thema, ja, die Playoffs.
Genau, ja, die Playoffs, die gibt's auch noch. Wer hätte das gedacht? Nach all diesen Gerüchten und Hetzjagden und was weiß ich, es wird noch Playoffs gespielt in der Schweiz. Wer hätte das gedacht? Zuallererst mal in der Swiss League gab es einen Meister aus dem Kanton Wallis, der HC Sierre, hat den HC La Chaux-de-Fonds, glaube ich, mit 4-1 Siegen bezwungen, kann allerdings noch nicht aufsteigen wegen der Infrastruktur. Somit gab es die Liga-Qualifikation gegen den HC Aschua nicht. Also die wurde nicht ausgetragen. was ausgetragen wurde zwischen Amri Piotta und HC Aschua, war eben den Kampf um den Ligaerhalt. Den hat der HC Amri Piotta, der ja auch so ein Chaos-Club war diese Saison, muss man auch sagen, der hat das souverän über die Runden gebracht und bleibt A-klassig auf jeden Fall. Aschua eben auch. Ja, wir werden nicht erfahren, wie es gekommen wäre, wenn Sierre hätte aufsteigen können. Aber vielleicht wird es ja bald irgendwann in den nächsten Jahren der Fall sein. Ich glaube, Sierre ist ja auch an einem Stadionprojekt dran, das dann auch einen Aufstieg mittelfristig ermöglichen könnte. Also da könnte es zumindest mal wieder etwas Spannung geben, wenn man ja die Durchlässigkeit der Ligen anschaut. Und ja, dann, wie gesagt, Playoffs. Play-ins haben wir ja schon ein bisschen angedeutet mit Bern, die ausgeschieden sind. Biel ist ausgeschieden und ja, deshalb ist Rapperswil in den Playoffs gelandet und haben den Zweitplatzierten Fribourg-Gottero recht gefordert bis ins letzte Spiel. Und da gab es ja noch die Overtime, soviel ich weiß, oder?
Ich glaube ja, in der Overtime hat dann Fribourg-Gottero den entscheidenden Treffer im 7. Spiel geschossen. Es war, glaube ich, in der, weiß nicht mehr, der 62. oder 67. Minute, also relativ schnell in der Overtime. Den viel umjubelten Sieg hat Fribourg-Gottero gegen Rapperswil gewonnen. Und dann kam es zum Halbfinal Fribourg-Gottero gegen Servette. Servette seinerseits hatte sich auch im 7. Spiel gegen Lausanne durchgesetzt in einer sehr, sehr hitzigen Serie, wo man sich wirklich nichts geschenkt hat, die auch sehr hart geführt worden ist. Und dann, ich dachte schon, ja, bei Fribourg sind die Kräfte vielleicht möglicherweise am Schwinden, wenn man gegen Rapperswil derart viel kämpfen und viel Aufwand betreiben musste. Aber dann hat Fribourg-Gottero gegen den Genf Servette wirklich souverän, haben sie die ganze Geschichte mit 4-1 gewonnen und stehen jetzt im Finale. Und auf der anderen Seite spielte ZSC gegen Lugano. Die haben, wenn ich mich nicht recht erinnere, glaube ich 4-1 auch gewonnen. Und Zug hat gegen Davos gespielt. Dort hat Davos, glaube ich, mit 4-0 die Serie für sich entscheiden können. Also
es war umgekehrt sogar. Also Davos hat gegen Zug 4-1, genau. Und ZSC Lions Lugano 4-0. Ja. Genau.
Okay.
War gerade umgekehrt, ja. Aber ja.
Ah, okay. Danke für die Korrektur. Und ja, dann kam es zum Halbfinale zwischen Davos und dem ZSC Lions. Davos der unumstrittene Qualifikationssieger und die ZSC Lions, die jetzt kurz vor den Playoffs auch so richtig in Fahrt gekommen sind. Man konnte annehmen, dass es zu einer umstrittenen Serie kommen könnte, was dann nicht der Fall war. Davos hat sich recht souverän mit 4-1 durchgesetzt, auch wenn man sagen muss, dass einzelne Partien doch sehr, sehr eng abgegangen sind, aber ja, am Schluss, wer 4-1 gewinnt, hat alles richtig gemacht. Und jetzt, ja, jetzt kommt es zum Final zwischen Davos und Fribourg-Gottero. Es kommt zum, wenn man die Qualifikation anschaut, zum richtigen Final. Der Erste spielt gegen den Zweiten. Es gibt vielleicht noch einen statistischen Fun-Fact. Die Frage ist, wird Davos mit seinem Meistertitel seinen 32. Meistertitel in seiner Geschichte erringen? Oder wird Fribourg-Gottero seinen ersten Meistertitel in der Geschichte erringen? Und eben der Fun Fact ist, Davos hat seinen ersten Meistertitel vor genau 100 Jahren, 1926, erreichen können. Wenn Gottero heute gewinnt, würden sie 100 Jahre nach Davos ihren ersten Meistertitel feiern können. Aber was meinst du, wie geht die Serie aus?
4-1 Davos. Ich bin noch optimistisch. Dann nehme ich jetzt die Fanbrille nicht ab. Nein, aber man muss sagen, also wenn Fribourg gegen die Lakers gekippt wären, also und sie standen ja wirklich knapp am Abgrund da, also ich glaube, das hat denen nochmals einen richtigen Kick gegeben dann gegen Genf. Wobei ich dann aber auch sagen muss, bei Genf sind wahrscheinlich die Kräfte schlussendlich ausgegangen und es ist zu viel auf den Importspielern gelandet, also zu viel Verantwortung eigentlich auf den Imports und von den Schweizern sah man nicht allzu viel. Aber man muss sagen, Genf hat eine richtig geile, das kann man jetzt wirklich mal so sagen, eine geile Serie gegen Lausanne gespielt. Also was da für Eishockey gespielt wurde in der Romandie im Viertelfinale, also das war echt wirklich cool zum Zuschauen, also muss man ehrlich sagen. Lugano war eigentlich diese Saison in der Regular Season mal wieder oben mit dabei oder so im Mittelfeld bis ja unter die Top 6. Aber dann gerade mit 4-0 rauszufliegen, ist wahrscheinlich auch nicht so die Strategie von Lugano, das eigentlich ja auch gute Verpflichtungen tätigen kann, weil das Geld ja eigentlich da ist. Und ja, bei Fribourg eben, die haben es ins Halbfinale geschafft und dann, ja, sie haben sich erkämpft, das Finale, das erste Mal seit 13 Jahren. Und vor 13 Jahren hatten wir noch nicht solche Sorgen mit unserem Verein, weil damals wurde Bern gegen Fribourg Meister.
Ja, genau, 2013.
Genau, ja, wir werden jetzt mal schauen, wohin es geht. Auf jeden Fall, eben Davos hat Heimrecht. Ich glaube, das ist auch noch ein Vorteil. Oder wie siehst du die Vorteile oder Nachteile der beiden Teams?
Ja, genau. Also Fribourg hat, und das sind die Vorteile für Fribourg, die ich sehe, Fribourg hat gegen Rapperswil kämpfen müssen, ist mit dem Kampf am Schluss in den Halbfinale vorgedrungen. Während der Rapperswil-Iona-Serie ist auch Wallmark wieder zurückgekommen ins Team und hat dem Team zusätzliche Stabilität verliehen. Dann nach diesem Kampf sind sie dann relativ locker auch gegen ein starkes Servette in den Final vorgedrungen. Also ja, zusammenfassend kann man sagen, Davos ist der logische und der verdiente Qualifikationssieger und ist relativ locker durch die Playoffs gekommen bisher. Das sind zwei Vorteile für Davos. Fribourg hat gegen Rapperswil einen erfolgreichen Kampf zu Ende führen können und sie haben mit Wallmark beispielsweise ein Spiel, der zurück ist und der Mannschaft Stabilität gibt. Ich würde zusammenfassend sagen, zwei Vorteile auf jeder Seite. Die Vorteile für Davos vielleicht etwas höher gewichten. Also ich gehe davon aus, Davos könnte diesen Final gewinnen. Aber auch wenn Fribourg gewinnt, dann ist es wohl richtig so. Und Fribourg hat seine Chance, die sie wahrnehmen wollen. Unbedingt. Und ja, ich gerne mache ich diesen Vergleich nochmal. Es ist ja wirklich ein wunderschöner Zufall, dass Davos zum ersten Mal seit 100 Jahren oder vor 100 Jahren Meister geworden ist. Und wenn Fribourg dieses Jahr Meister würde, wäre es 100 Jahre später auch Fribourg, die den ersten Meistertitel erringen können.
Ja, schauen wir mal, wie es losgeht. Auf jeden Fall wissen wir, es geht los in Davos am Samstag in dieser Woche und dann ja, geht es nicht mehr lange und dann wissen wir, wer Meister wird 2025, 2026.
Genau, und da haben wir alle Themen durchbesprochen, aber das sind alles Themen, die noch zu viel, viel Gesprächsstoff führen werden. Alle drei Themen, die wir heute gehabt haben, werden für einen nächsten Podcast sicherlich auch noch für Gesprächsstoff sorgen. Die Playoffs werden beim nächsten Podcast vorbei sein. Dann werden wir wissen, wer Meister geworden ist. Die Causa SCB wird uns nicht loslassen. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich immer wieder ein Thema sein, das zu diskutieren ist. Und auch die Causa Fischer mit der WM, die in der Schweiz stattfinden wird im Mai. Ja, mit dieser WM in der Schweiz, mit dieser Heim-WM, werden wir sicherlich auch die Gelegenheit haben, über die schweizerische Nationalmannschaft zu berichten und auch über die WM zu diskutieren.
Auf jeden Fall, das machen wir so. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gespannt dran am Puck, sei es in Deutschland oder auch international, vielleicht auch mit Blick zum Nachbarland im Süden, in die Schweiz. Und ja, bis bald, wir hören uns.
Bis bald, merci vielmals, tschüss da.
Dankeschön, tschüss.